Unabhängige im ÖGB Podcast.
Ein UGÖT-Café zum Thema Umgang in Personalvertretungsgremien. Moderation Sandra Gaubmann. Eine Aufnahme des UGÖT-Cafés vom 30.04.2026.
Offizielle Eröffnung unseres ersten außertourlichen UGÖT-Cafés, welches sich im letzten freien UGÖT-Café entwickelt hat, und zwar zum Thema, um eben ausreichend darüber sprechen zu können, zum Thema Umgehen mit den einzelnen Fraktionen in den diversen Personalvertretungs-, Betriebsrats- oder sonstigen GÖT-Funktionen und um die Erfahrungen und eventuell auch, wie gehen wir damit um oder welche Möglichkeiten gibt es, dem zu begegnen? Ich persönlich hätte sehr, sehr viel zu berichten. Der Gary weiß das. Ich glaube auch mal, dass die Situation ganz schwer zu toppen ist und hoffe auch, dass sie nicht zu toppen ist von anderen, dass es anderen nicht schlimmer geht wie mir. Zu meiner Person, Sandra Gaubmann. Ich bin im Zentralausschuss der zivilen Bediensteten an Justizanstalten. Das sind quasi alle, die keine Uniform tragen, Psychologen, Sozialarbeiter, Verwaltungsbedienstete, Pfleger, Ärzte, Seelsorge, Sozialpädagogen, bla bla bla. Alles, was halt keine Uniform trägt. Und im Zentralausschuss sind wir 4 Personen, 2 von der UGÖT, die Hanne-Lore Heindl und ich, und 2 Leute von der FSG, die uns jetzt dann nur kurz gesagt wirklich wie den allerletzten Dreck behandeln, das PVG ausnutzen bis zum geht nicht mehr. ZA-Sitzungen werden grundsätzlich 48 Stunden ohne Absprache von uns einberufen, es gibt sonst keine Termine. Wir haben auch, obwohl wir fast stimmengleich waren bei der Wahl, da waren nur 28 Stimmen Unterschied, haben sich die FSG-Leute 160% der Freistellung eingenäht. Uns blieben 40%, die ich innehabe. Und somit ist es für uns jetzt dann nur kurz gesagt sehr schwierig, auch bei den ZA-Sitzungen teilzunehmen, die er willkürlich 48 Stunden vorher grundsätzlich einberuft. Das ist nur so ein kleiner Einblick in unsere Tätigkeit. Aber da ich das Wort nicht nur an mich reißen möchte, würde ich gerne auch die anderen fragen, ob sie nur lauschen oder ob sie selbst auch etwas beizutragen haben oder uns zum Erzählen haben, wie es eigentlich zugeht.
Ich mag schon was beitragen, aber jetzt nicht aus der aktuellen Erfahrung, weil ich eben seit fast 4 Jahren nicht mehr im ZA bin, weil ich Pensionist bin. Aber ich habe mir doch überlegt, welche Möglichkeiten eben das BVG bietet, in Bezug eben auf die Arbeit innerhalb des Organs und vor allem in Bezug auf das, was man außerhalb tun kann, nämlich in Bezug auf die Personalvertretungsaufsichtsbehörde bis hin eben zum Zentralwahlausschuss, der eben auch Möglichkeiten hat, im Extremfall zum Eingreifen. Also da kann ich noch ein bisschen was dazu sagen, wenn es gewünscht ist.
Dankeschön, Gary. Die Betriebsräte sind genauso inkludiert, weil bei mir in der Personalvertretung ist auch eine Betriebsrätin in Koproduktion der Personalvertretung, was eigentlich verfassungsrechtlich nicht ganz konform sein sollte, laut meinen Informationen heute vom Bundesverwaltungsgericht. Aber da kann ich euch dann auch noch, weil es eben wirklich nur einfach darum geht, wie gehen wir mit den einzelnen Fraktionen um, wenn sie grausam werden uns gegenüber oder anderen gegenüber. Jetzt sehe ich da in unserer Runde zumindest 2 Themen, die wir behandeln können.
Es meldet sich eine junge Kollegin zu Wort, die neu in ihrem Dienststellenausschuss ist. Sie erzählt, wenn sie Anträge einbringt, wird sie ausgelacht, diffamiert, hingehalten und teilweise sogar belogen.
Dass die Leute lügen, damit muss man rechnen. Vor der letzten Personalvertretungswahl im November 2024, am vorletzten Tag vor der Wahl, hat bei uns die ehemalige Vorsitzende ein Mail an alle User, die es gar nicht betrifft, und da reden wir jetzt von 4000 Leute inklusive Dienstbehörde, hat die 2 Tage vor der Wahl ein Mail ausgeschickt, dass sie sich verabschieden möchte und dass sie gerne weiter in der Personalvertretung im Zentralausschuss tätig gewesen wäre, aber aufgrund dessen, dass sie von der anderen Fraktion so dermaßen gemobbt und in psychische Krankheiten in eine psychische Instabilität getrieben worden ist, konnte sie leider gesundheitsbedingt jetzt nicht mehr zur Wahl antreten. Erstens mal stimmt's nicht, ja. Und zweitens, sie lügen ganz einfach und es hat mir sicher sehr viele Stimmen auch gekostet davon, also zumindest 28, glaube ich, weil ich denke mir schon, dass ich die Wahl sonst gewonnen hätte. Und man muss leider auch damit rechnen, dass die Leute dann mit solchen Lügen auch daherkommen. Mir würde so etwas ja nicht einmal einfallen, sage ich jetzt einmal, ja. Aber da möchte ich dich nur vorwarnen, das könnte natürlich sein, dass da irgendwelche Lügen jetzt aufpoppen. Wie man dem entgegnet, ist die andere Frage. Mein Zugang war der, ich bin auf das gar nicht eingegangen. Ich hätte ja gar nicht mehr die Möglichkeit gehabt, ja. Zwei Tage oder einen Tag vor der Wahl. Es ist so ein Für und ein Wider. Man muss sich halt sehr gut überlegen, wenn man wirkliche Argumente hat, da dagegen zu treten oder ob man es ignoriert. Das kommt eben ganz drauf an. Aber meine Botschaft jetzt dahinter ist nur das, stell dich aufs Schlechteste ein, stell dich darauf ein, dass auch Lügen kommen können. Am selben Tag nie reagieren, wenn sowas passiert? Nie. Grundsätzlich nicht. Wenn irgendwas Schlimmes passiert, nie gleich reagieren, immer mal eine Nacht drüber schlafen, dann sich entweder beraten und dann erst reagieren, wenn es soweit ist.
Die junge Kollegin wandte sich dann per Mail an die Goethe-Rechtsberatung. Doch von dort bekam sie nur eine kurze und ausweichende Antwort-Mail. Gary Fuchsbauer fragte daraufhin in der Goethe nach und er erreichte den Kollegen am Telefon.
Du hast einfach im Goethe-Rechtsbüro gefragt, ist es so und so weiter. Und der Herr vom Rechtsbüro hat eine eher viel zu kurze Antwort gegeben und ich habe mich dann einmal kurz mit ihm besprochen und er hat mir aber dann erklärt, dass das jetzt gar keine Bösartigkeit war, sondern dass er einfach lieber telefoniert mit den Leuten als schreibt. Ja? Was mir persönlich eben nicht gefällt, ist, dass meine lieben Kollegen vom Rechtsbüro, Kolleginnen und Kolleginnen, also auffallen tut mir vor allem die Männer leider in dem Fall, dass sie immer weniger bereit sind, die Dinge schriftlich herzugeben, obwohl das ja für einen Juristen kein Problem sein könnte, sondern dass sie, nämlich auch wenn ich was frage, ja, ich stelle es eben jetzt in mehreren Fällen schon fest, dass sie es eben generell so machen, dass sie lieber nur mündlich was sagen, dann kann man sie nicht schriftlich sozusagen, ja, dann kann man nicht sagen, ja, aber der Jurist hat doch geschrieben so und so, ja. Man hätte ja ruhig ganz klar sagen können, ja, wer ist für was zuständig.
Die junge Kollegin klagt auch darüber, dass sie nur extrem kurzfristig über Termine im Dienststellenausschuss informiert wird. Sie klagt darüber, dass es dadurch oft zu Terminkollisionen mit ihrem Stundenplan kommt.
Natürlich geht eine Sitzungseinladung nicht, wenn sie nicht 48 Stunden vorher war. Ja? Ich meine, sie geht schon, wann alle zustimmen. Ja? Aber einfach generell jetzt zu sagen, das ist jetzt, ich mache das so kurzfristig, wann überhaupt keine Notwendigkeit ist oder so, dann... Ja, ich meine, natürlich hat er mündlich zu mir gesagt, ist eh klar, dass das nicht geht. Ist eh klar, nicht? Ja, aber mehr, da kann ich es ja hinschreiben, ja.
Die junge Kollegin klagt auch darüber, dass sie als alleinerziehende Mutter oft für eine einzige Stunde am Tag in die Schule kommen muss und dass der Stundenplan nur mit einer einzigen Kollegin abgesprochen wird, die angeblich für alle im Team entscheiden darf.
Im konkreten Fall ist es ja so, dass es ja bereits Personalvertretungsaufsichtsbehörden Entscheidungen gibt, die sagen, bei der Einvernehmensherstellung, also bei Punkten, wo der DA, wo die Personalvertretung das Mitspracherecht hat oder eben sogar das Einvernehmen gefordert ist, da genügt es nicht, wenn jetzt der oder die Vorsitzende oder irgendwer Beauftragter vom DA, ja, sogenannte beauftragte Person vom DA, das im Einzelnen mit der Leitung ausmacht, sondern das muss ja entsprechend, das müssen ja alle da entsprechend mitwirken können. Ja. Unter Mitwirkung versteht eben die Aufsichtsbehörde nicht nur die Mitwirkung von einem Vorsitzenden, ja, oder von einer beauftragten Person, sondern vom ganzen Organ. Zum Beispiel heißt es ja, es kann ein Personalvertretungsorgan jemanden mit 2/3 Mehrheit, was ich natürlich kaum, weil ich 3:1 bin, ja, jemanden mit einer konkreten Aufgabe betrauen. Das heißt, es ist prinzipiell zulässig, dass der DA sagt, die eine Kollegin ist beauftragt, beim Stundenplan eben entsprechend mitzuwirken, also halt den DA zu vertreten. Aber das heißt nicht, dass es dann reicht, dass die Kollegin im DA berichtet, ich habe dem zugestimmt. Ja, und Das geht nicht, weil da müssen eben alle in gleicher Weise. Und wenn die Personalvertreterin den Stundenplan genau dann erfährt, wann der ganze Lehrkörper erfährt über Web und ist, dann ist nicht vorher das Einvernehmen hergestellt worden, ja? Weil dann ist ja schon alles Faktum, ja? Und dann hat man genau das nicht, ja? Und das BVG sagt ja dann auch in Paragraph 10, dass eben bei solchen Dingen eine 14-Tages-Frist einzuhalten ist, ja? Ich meine, bei einem Stundenplan am Beginn eines Lehrgangs bei euch in der Berufsschule oder halt allgemein am Beginn eines Schuljahres oder was immer halt, ich meine, da habe ich normalerweise nicht einen Urstress, sondern es tritt halt der Stundenplan halt einmal provisorisch in Kraft, ja? Ich meine, die Unterrichtsministerin Gera hat dann damals einmal formuliert und hat gesagt, am Freitag der zweiten Schulwoche, da soll dann klar sein, was ist jetzt die Diensteinteilung, aber bis dorthin soll das eben nur provisorisch sein und bis dorthin kann man eben zwischen Personalvertretung und Schulleitung eben Gespräche führen. Ich meine, ist natürlich jetzt in der Pflicht schon mit der Bezirksgeschichte auch wieder schwieriger natürlich, weil ich meine, natürlich kann der Dienststellenausschuss in einem Bezirk bei den APS nicht in jeder Schule schauen, ob die Leute zufrieden sind mit dem und muss sich darauf verlassen, dass die Leute, wo es Probleme gibt, sie eh selber melden. Ja? Aber wie es bei euch an der Berufsschule ist, ist ja offensichtlich. Ja, das sind eben genau die Leute alle da und man weiß ja die Dinge. Und man weiß ja, wenn da jetzt eine Stunde hat an einem Tag, ja, und das ist eine junge Mutter, ich meine, dann fragt man sich auch, muss das jetzt sein? Ja? Ich meine, natürlich kann man als kleine Fraktion auch Anträge einbringen. Und es ist wirklich ein Zeichen der Missachtung, wenn dann so umgegangen wird. Ja, das ist, ich meine, das ist eigentlich ein furchtbares Zeichen von Schwäche. Ja, weil, ich meine, ich habe das ja, es ist jetzt lang her bei mir, aber ich bin 1987 alleine in die Landesvertretung und dann 89 eben, damals haben wir noch ein Rotationssystem gehabt, bin eben mitten in der Periode eben auch in die Bundesvertretung gekommen und dann war ich halt auch einer gegen, wie war das damals, 8 Schwarze, 2 Rote und einen so braunen eher, muss man sagen, ja, damals, ja. Und ja, und da war es halt auch so, nicht, dass wenn ich Anträge gestellt habe oder wenn ich was gesagt habe, ja, ist es auch eher halt, ja. Aber es geht nicht anders. Man kann es nur so machen und wenn man halt zunächst einmal in einem Bezirk eine kleine Gruppe ist, dann ja, man muss halt dann die Jahre durchhalten, man muss die Dinge eben kommunizieren, ja, und den Leuten eben sagen, für was man eigentlich selber eintritt und die anderen offensichtlich nicht, wenn sie es ablehnen. Ja. Ich meine, es gibt zwar immer diese Verschwiegenheitspflicht, dass man über konkrete Wortmeldungen von anderen nichts nach außen sagen soll, über konkrete Abstimmungsergebnisse nichts nach außen sagen soll, aber ich kann immer über meine eigenen Anträge, über meine eigenen Initiativen kann ich, egal ob Gewerkschaft oder Personalvertretung oder Betriebsrat, über die kann ich berichten, ja, und natürlich kann ich dazu sagen, der Antrag wurde nicht angenommen. Das ist ja ganz klar, wenn ich ihn eingebracht habe und das ist nicht passiert, ja, dann, ich muss nicht sagen, wer wie abgestimmt hat, aber ich habe einen Antrag eingebracht, aber leider wurde er nicht angenommen. Das kann ich ja berichten, ja, das ist ja keine Lüge oder kein Geheimnisverrat, weil sonst wär der Antrag ja beim Landestag, wenn er angenommen worden wäre. Ja.
Ich habe es beispielsweise bei der letzten Personalvertretungswahl so gemacht, dass ich eine Statistik gemacht habe, wie viele Anträge hat die UGÖD eingebracht im Jahr 2021, 22, 23, 24. Da haben wir halt die Hocken gemacht, haben wir das alles angeschaut, wie viel waren das bei uns, wie viel waren das bei den anderen und habe das im Vergleich, ob so ein paar, die Hanna hat mir dann ein tolles Balkendiagramm gemacht. Ja, und das habe ich ausgeschickt als Wahlwerbung, um das zu zeigen, aufzuzeigen. Das darfst okay. Du, ja. Du darfst sagen, was du für deine Stundenpläne hättest. Und das ist auch das Wichtigste, was der Geri, glaube ich, vorher gesagt hat. Wir haben die Verschwiegenheit und wir dürfen grundsätzlich über nichts reden, was in den ZA oder DA-Sitzungen passiert. Aber wir können über unsere eigenen Anträge sprechen, die wir eingebracht haben, die dann angenommen oder nicht angenommen worden sind. Und ich würde das auch auflisten.
Es steht sogar dort Initiativen, das müssen ja nicht Anträge sein. Diese Aussage, ich darf als Personalvertreterin nur aktiv werden, wenn sich konkret eine Person an mich gewandt hat mit diesem Anliegen. Das ist einfach falsch, weil ich keine eigenen Initiativen setzen. Und wenn ich sage, ich bin der Meinung, der Stundenplan ist im Einvernehmen, was heißt, ich bin der Meinung, steht im BVG, dass eben gemäß § 9 Absatz 2 der Stundenplan, also die Diensteinteilung allgemein im Einvernehmen zu erstellen ist, und dann macht den Stundenplan halt die Schulleitung mit einer Personalvertreterin, dann ist es noch kein Einvernehmen.
Der jungen Kollegin wird gedroht, dass ihr das Mandat aberkannt wird, wenn sie über die Sitten und Gebräuche in ihrem Haus berichten sollte.
dann kannst du tricksen. Es geht darum, wie kann ich meinen Wählerinnen und Wählern mitteilen, was ich eigentlich mache oder was mein Sinn dahinter ist. Und da gibt es nur die einzige Möglichkeit, dass man selbst Initiativen oder Anträge einbringt. Und diese Anträge darfst du den Wähler, Wählerinnen mitteilen, egal um was für einen Inhalt jetzt geht. Und da geht es bei diesen absurden Geschichten oder wenn sie dir irgendetwas ablehnen, dass du in der nächstfolgenden Sitzung den Antrag in der umgekehrten Form stellst und das den Bediensteten mitteilst. Und dann checken die, dass du da nicht mitgetan hast.
Ich kann eh nichts anderes tun, als den Kollegen und Kolleginnen sagen, das BVG sieht vor, dass der Dienststellenausschuss das Einvernehmen herstellt. Ich habe mich darum bemüht, ja, aber die Kollegenschaft hat eben meinen Antrag, dass wir das entsprechend gemeinsam behandeln, abgelehnt oder hat halt was anderes beschlossen. Ja.
Ich werde auch Anträge einbringen, wo ich sage, und wenn ich ganz deppert bin, weil meine überhaupt keine Ahnung haben, ich stelle den Antrag, dass der Vorsitzende Schulungen macht, weil er keine Ahnung über die Personalvertretungstätigkeit hat. Bringe ich als Antrag ein. Ich stelle auch den Antrag, dass sie nicht nur Anträge einbringen sollen, die für den Eigennutzen da sind, sondern auch Anträge einbringen sollen für die Bediensteten. Und so kann man das PVG ein bisschen aushebeln, weil ich so dann auch Informationen weitergeben kann, die ich eigentlich nicht weitergeben kann. Und du kannst zum Beispiel einen Antrag auch einbringen, ich möchte ein Mitspracherecht haben bei den Stundenplanerstellungen. Und das kannst du dann genauso in der Formulierung auch dem Bediensteten mitteilen. Ich habe den Antrag eingebracht, dass auch ich mitreden möchte. Ich habe den Antrag eingebracht, dass eine alleinerziehende Mütter nicht wegen einer Stunde in die Schule gehen müssen. Ich habe den Antrag so und so eingebracht. Leider wurden die abgelehnt. Und so kannst du, indem du eben diese Anträge stellst, kannst du sie austricksen. Weil das darfst du erzählen. Wenn sie dich überstimmt haben, dann ist das ein gültiger Beschluss. Aber du kannst in der nächstfolgenden DA-Sitzung, in der übernächsten, einen Antrag stellen, dass das Gegenteil behauptet. Und du kannst dann quasi so dem Bediensteten mitteilen, ich habe aber den Antrag gestellt, dass es an... Also, du darfst dir nicht verraten, wie der Beschluss zustande gekommen ist. Aber dann stellst du das nächste Mal einen Antrag, dass du zukünftig nur mehr Beschlüsse haben willst, die rechtskonform sind. Du kannst dem Bediensteten mitteilen, dass du eigentlich rechtskonforme Beschlüsse haben willst. Ich kann ja nur über Anträge oder Initiativen reden, die sie eingebracht hat, nicht von den anderen. Und drum diese paradoxe Intervention. Jetzt ein Beispiel jetzt aus meinem Bereich. Bei uns war es jetzt so, dass viele Besetzungen nicht von unserer Wählerschaft, also bei uns gibt es ja die Exekutive und die Nicht-Exekutive. Jetzt ist es ausgeschrieben und mein ZA hat immer gegen die eigenen Leute gestimmt. Ja, weil sie die halt nicht wollen haben, weil die nicht zu ihrer Fraktion waren. Kann ich nichts dagegen tun. Was ich aber tun kann, ist, dass ich dann einen Antrag stelle, dass ich sage, ich möchte, dass zukünftig die zivilen Bediensteten die Anstaltspositionen bekommen, sprich meine Wählerinnen. Und der wird dann wahrscheinlich abgelehnt, wie es bei mir ist. Und dann kann ich eine Aussendung an die Bediensteten machen, wo ich reinschreibe, ich habe den Antrag eingebracht, dass zukünftig die zivilen Bediensteten nicht mehr benachteiligt werden oder auch Anstaltsleiterinnen werden. Und somit zeige ich dann auf, dass die anderen den Fehler machen. Und das geht eigentlich im Prinzip in jedem einzelnen Fall. Nur so kann ich meinen Wählerinnen und Wählern mitteilen, was meine Grundhaltung ist. Das ist natürlich ein Murzhocken eigentlich, ja? Aber nur so funktioniert das. Und ich habe auch den Antrag eingebracht, ich möchte zukünftig, dass Anträge nicht nur von der UGÖD Anträge im Sinne der Bediensteten eingebracht werden und keine Anträge mehr, die nur den persönlichen Vorteil Nutzen bringen. Und wenn man das den Bediensteten ausschickt, können die ja zwischen den Zeilen lesen, was es bedeutet. Und das ist, finde ich, die einzige Möglichkeit, den Wählerinnen und Wählern mitzuteilen, was ich eigentlich möchte. Selbst wenn sie dann Beschlüsse in die andere Richtung fassen. Weil dann ist klar, dass die anderen das Gegenteilige gemacht haben. Das ist eine der wenigen Möglichkeiten, die wir haben, um Inhalte hinauszubringen.
Vielleicht darf ich nur was sagen zu dem, zu dieser Androhung, ja, dass einem das Mandat aberkannt wird, wenn man eben Dinge macht, die nicht erlaubt sind. Also an sich ist es so, das Mandat kann nur der Zentralwahlausschuss aberkennen. Und es gibt im BVG gibt es nur einen Grund, der drinnen steht, nämlich wenn ich meine Aufgabe nicht mit der entsprechenden Verschwiegenheit durchführe. Das heißt, wenn ich eben jetzt zum Beispiel weitererzählen würde, wir haben da ein Verfahren gehabt, ein Disziplinarverfahren gehabt gegen einen Kollegen, weil der mit Alkohol und so weiter Probleme hat. Ja, ich meine, das darf ich natürlich nicht erzählen. Das ist einfach völlig klar. Und wenn jemand solche Sachen macht, dann kann eben der Zentralwahlausschuss eben sagen, das Mandat wird aberkannt und wenn es ganz schlimm war, kann er sogar beschließen und du darfst nächstes Mal auch nicht kandidieren. Ja. Und ansonsten haben also Juristinnen mir wiederholt gesagt, lasst euch nicht Angst machen mit dem, genau, dass euch androhen, das Mandat abzuerkennen, weil das ist ein Verfahren, das gibt so selten und ja, also selbst wenn man mal einen Fehler macht und wirklich jetzt was erzählt hat über einen Sitzungsvorgang, dann wird der Zentralwahlausschuss nicht gleich sagen, ja, okay, gut, ich meine, das ist so wie, sage ich jetzt ein Parallelfall, ja, man kann ja auch in der Schule oder an der Dienststelle allgemein, man kann ja einmal irgendeine Strafe kriegen, weil man was falsch gemacht hat. Ja? Und da war jetzt einmal ein Verfahren, wo einer die Jubiläumszulage nicht gekriegt hat. Nicht? Nach 25 Jahren kriegt man Jubiläumszulage, 2 Monatsgelder, und die haben es einem nicht gegeben und der hat sich beschwert dagegen. Und dann hat der Dienststellenleiter gesagt, nein, der hat da einmal eine Strafe gekriegt, ja, weil er irgendwas falsch gemacht hat. Dann hat der Gerichtshof gesagt, wenn der einmal in 25 Jahren einen Fehler gemacht hat, wo er dann eine Strafe zahlen hat müssen oder sowas, ja, dann heißt das nicht, dass er 25 Jahre lang nicht seinen Dienst ordentlich versehen hat. Und ihr müsst ihm die Jubiläumszulage trotzdem zahlen. Also das heißt, ähnlich wird es beim Wahlausschuss, beim Zentralwahlausschuss auch sein. Der wird nicht jemandem das Mandat aberkennen, weil irgendwann einmal ein blöder Fehler passiert ist. Ja? Also man soll sich da nicht eben unnötig fürchten.
Es meldet sich wieder eine junge Kollegin zu Wort. Ihr Dienststellenausschuss besteht aus 4 Mitgliedern, 3 aus Altparteien und sie als junge Unabhängige. Ohne Vorwarnung sind die 3 anderen Mitglieder zurückgetreten. Sie weiß jetzt nicht, wie es weitergeht, ob sie etwas tun kann, muss oder darf.
Wenn du, also selbst wenn du alleine auf einem Stimmzettel stehst, ja, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du wieder gewählt wirst, relativ groß, ja, Punkt A. Und wenn du hingegen nicht antrittst, zum Beispiel, weil eben sich niemand weiter auf die Liste schreiben traut, ja, ich meine, dann haben sie gewonnen. Dann haben sie gewonnen, weil dann haben sie alle 4 Mandate und sie brauchen sich um nichts mehr kümmern, ja, für die nächsten Jahre. Und der Aufwand wird ja auf jeden Fall nicht größer, nicht? Ich meine, natürlich wär's fein, wenn sich jemand zweiter draufschreiben lässt, ja. Wir hatten allerdings auch schon und nicht erst einmal die Situation, dass jemand in so einer Situation kandidiert hat, alleine, weil sie niemand anderer eben, ja, sei es aus Angst, weil noch befristeter Vertrag oder so irgendwas nicht draufschreiben hat, traut, ja. Und dann war die Stimmenzahl so, dass es 2 Mandate geworden wären. Dann sagt das BVG, dann bleibt dieses Mandat frei bis zum Ende der Periode.
Das heißt, wenn
du jetzt 2 Mandate machen würdest, dann haben die anderen auch nur 2 und du bist halt alleine, weil niemand zweiter drauf war und dann würde es halt nur mehr 2 zu einstehen. Ich meine, ändert jetzt an der Qualität nichts, weil es trotzdem die Mehrheit haben, klar, ja. Aber es ist so, ja.
Wenn, dann gehst du mit hocherhobenen Haupt, würde ich vorschlagen. Ich würde nicht kandidieren. Ich würde auf jeden Fall kandidieren und du kannst immer noch das Mandat dann nicht annehmen oder mit Pauken und Trompeten dann aussteigen. Das kannst du immer noch machen. Wenn du aber nicht antrittst, ja, dann schenkst du ihnen den Sieg und sie sind die, die das Krönchen tragen. Wenn du antrittst und dann sagst irgendwann, du kannst dir jederzeit wieder austreten, du kannst jederzeit dein Mandat zurücklegen, aber die haben dann weniger Mandate und sie sind nicht die Gewinner aus der Geschichte. Du musst den Spieß jetzt umdrehen, weil du kannst immer jederzeit gehen und du musst doch das Mandat nicht annehmen und du musst da bei der Wahl gar nichts machen. Ich würde auf jeden Fall antreten, schauen, was das Ergebnis ist und dann gehst du ins hocherhobenen Haupt, wenn du gehen möchtest.
Mittlerweile weiß man ja aus den USA, dass man Wähler für so blöd halten kann, dass es nicht mehr Ärger geht. Und vielleicht ist das mittlerweile in Österreich auch so, ich weiß es nicht. Aber wenn da jetzt drei Leute zurücktreten und es gibt eine Neuwahl und die gleichen kandidieren wieder, ich meine, da müssen sie doch einzelne Leute denken, was war das jetzt? Wenn es allerdings so ist, wie ich es eben auch schon erlebt habe, dass tatsächlich dann andere Leute kandidieren, ja, okay, dann ist die Situation eine neue, aber dann ist vielleicht auch die Arbeit möglicherweise dann eine andere. Ich habe es in einer Schule, in einem anderen Bundesland jetzt, das hier jetzt nicht vertreten ist, ne, habe ich es erlebt, dass während der laufenden Periode ein Vorsitzender zurückgetreten ist. Und also das Gremium hat sich nicht aufgelöst, weil es sind ja andere drin gewesen. Und der hat aber dann bei der nächsten Wahl wieder kandidiert, ja. Und ja, er hat wieder die Mehrheit bekommen, ja, aber und er ist jetzt wieder Vorsitzender. Ja, kann man sagen, der hat halt eine Auszeit braucht, das Personalvertreter, glaube ich, das kann man akzeptieren. Aber wenn die jetzt zurücktreten und es kommt eine Neuwahl und genau jetzt kandidieren sie gleich wieder und nur dazu womöglich mehrere von den dreien, das ist ein bisschen eine andere Situation, glaube ich. Ja.
Einfach versuchen, heute gar nicht mehr nachzudenken, weil jetzt ist die Verwirrung da, die sie wollten. Ja, eh klar. Ja, und jetzt lässt du das und wartest jetzt einfach einmal ab, was passiert. Und dann beratschlag dich, wie du weiter tust. Aber gönn ihnen nicht die Krone. Wirklich, das haben sich die nicht verdient. Warte mal ab. Also wenn sich jetzt wirklich in der nächsten Zeit nichts tut, dann, das weiß ich jetzt auch nicht, Gary.
Ich kenne es aus der Praxis. Ich meine, es gibt ja jetzt ja Rücktritte jetzt irgendwo in Österreich. Und es ist ganz häufig so, dass nicht der Wahlausschuss, sondern dass eben die Leute selber einfach dem Zentralwahlausschuss das dann melden. Aber die Frage war von der Sandra, glaube ich, zuerst, was ist, wenn die jetzt nichts tun, nicht? Also, wenn sie es auf eine Neuwahl auslegen, dann werden sie es eh selber natürlich melden, ist ganz klar, nicht? Aber wenn jetzt der DA praktisch handlungsunfähig wird, weil die niemanden nachrücken lassen, und wenn jetzt eine Zeit lang nichts passiert, dann ist es, glaube ich, juristisch okay, wenn dem Vorsitzenden des Zentralwahlausschusses einfach mitteilst, ja, meine Kolleginnen im DA haben mitgeteilt, dass sie ihr Mandat zurücklegen, es ist niemand von den anderen nachgerückt und daher besteht der DA nicht mehr und ich ersuche um eine Neuausschreibung der Wahl. Natürlich ist es möglich, weil die werden dann eben an die bisherigen DA-Mitglieder sich wenden, werden sagen, stimmt das, ja, ja, und dann, wenn die dann behaupten, sie sind nicht zurückgetreten, ja, dann schickst du das Mail, das an alle geschickt haben, und sagen, ja, was ist das sonst?
Du hast jetzt einmal gar keinen Handlungsbedarf. Ja. Wir wollten ja auch noch ein bisschen was über Tipps und Tricks sagen. Ja, wirklich, erstens einmal nicht jetzt die Nerven wegschmeißen und hab immer im Hinterkopf, du kannst jederzeit bei der Personalvertretung aufhören. Überleg dir gut, ob du nicht mehr antrittst. Ich tät's von meinem Ego her nicht aushalten. Ja. Weil du wirklich immer die Option hast, aufhören zu können, wenn es einfach nicht mehr geht. Ja, aber den Sieg gönnen würde ich ihnen nicht. Das mit dem, wie kann ich meine Wähler, Wählerinnen erreichen, haben wir auch gesagt, mittels Anträgen. Und da kannst du ja einen Blödsinn einschreiben. Ich schreibe den Antrag, dass die Vorsitzende endlich einen Rhetorikkurs macht, weil sie nicht reden kann. Okay. Ich sage jetzt nur irgendetwas. Okay. Ja? Die andere Möglichkeit, die es auch noch gibt, eben, also etwas, was mir auch ganz wichtig ist, wo ich gute Erfahrungen gemacht habe, ist, ich patze andere nicht an. Auch wenn sie mich anpatzen, ich patze sie nicht an. Ich agiere, obwohl ich sonst ein irrsinnig emotionaler Mensch bin, nur auf der sachlichen Ebene. Und auch meine Mails sind immer rein sachlich geschrieben. Wenn einmal was Witziges ist, dann was Witziges. Aber nie Bashing anderen gegenüber. So wenig wie möglich die anderen Fraktionen zu erwähnen. Nicht schreiben, die eh so deppert, sondern ich. Immer bei mir bleiben. Ich möchte das, nicht die anderen, gar nicht erwähnen, überhaupt nicht erwähnen, auch nicht ins Gedächtnis rufen dadurch. In keiner meiner Aussendungen wirst du die Fraktionsbezeichnung der anderen finden, weil ich ihnen gar nicht den Raum und die Möglichkeit geben möchte, dass die erwähnt werden. Ja?
Ich möchte das Ganze jetzt in einen Zusammenhang stellen, das ist zwar jetzt die spezielle Situation Berufsschule Wien, aber weiß ich nicht, eventuell auch für andere zum Weiterdenken. Ähnliche Situation war im 16. Bezirk. Und was wir nicht gewusst haben, dass im 21. Bezirk auch Leute mit einer unabhängigen Liste kandidiert haben, die aber voneinander nichts gewusst haben und die sind mittlerweile auch sozusagen jetzt da. Also das heißt, wenn dann einfach schon drei Berufsschulen sind, die sagen, wir stellen eine Kandidatur zusammen für einen Zentralausschuss, dann schaut es dort auch wieder anders aus. Und da ist es natürlich einfach auch besser, wenn ich sage, ja, okay, es gibt eine Neuwahl, okay, ich kandidiere wieder, ja. Ich probiere es mit den gleichen Leuten und ich kann ja dann auch Mandatarin bleiben. Und wenn es mir zu viel wird, ja, dann gehe ich halt zu den Sitzungen hin und mache sonst nichts mehr, ja, weil es eh sinnlos ist, wenn man nichts erreicht. Ja. Aber dass man präsent bleibt und dass man sagt, ich bemühe mich, ja, und bei der nächsten Wahl sind wir vielleicht dann auch im Zentralausschuss drinnen. Ist natürlich in der Berufsschule Wien unheimlich schwer, weil du brauchst 25% der Stimmen, weil es einfach nur 4 Mandate gibt. Ja. Und das ist halt jetzt bei doch etlichen 100, also ich glaube, ich habe es 900 oder was Wahlberechtigte, ist das natürlich schon nur einmal. Ja, aber es kann ja durchaus sein, dass die Stimmung sich ändert. Also ich persönlich hätte niemals gedacht, wie es bei uns jetzt war in der BMHS in Tirol, dass wir dort plötzlich die Mehrheit haben. Ja? Also ja, wir haben schon, sind schon gewachsen von einem Mandat auf 2, auf 3, von 7 oder so. Ja, ja, und jetzt sind es 4 von 7. Sprich, es ist die absolute Mehrheit. Ja, und es ist nicht nur jetzt der Vorsitzende, sondern es ist tatsächlich die Mehrheit. Ja. Und dann schaut die Situation anders aus. Aber solche Entwicklungen, ich meine, ich hätte auch nie geglaubt, dass man in einem Orbán-Ungarn, wo die Medien eindeutig von einer Gruppe beherrscht sind, dass die Wähler dann was anderes sagen. Nicht? Ich meine, Stimmungen können sich ändern. Und ich denke, man soll schon an sowas in der Zukunft auch denken. Und wenn es auch nicht schlecht geht, dann werden die wieder deppert sein und sage ich, ja, ich habe Zeit, ich bin jung, ja. Schimpft einmal dann, was wollt, ich bleibe ruhig. Ja.
Was ich dir sagen kann, ist, die erste Zeit ist verdammt hart. Verdammt hart, extrem hart. Aber man kann diese Zeiten überstehen. Man muss halt eine Art der Gelassenheit lernen, die ich wirklich erlernen habe müssen. Ich habe es ja nicht immer, nur immer nicht, aber die erste Zeit ist verdammt hart. Und wenn du dir unsicher bist manchmal, was jetzt vielleicht nicht alle jetzt da befürworten, was ich sage, aber man kann auch die KI befragen. Und oftmalig bei Dingen frage ich die KI. Da frage ich ChatGPT, darf ich das machen, darf ich das nicht machen? Und recheck noch einmal mit der Google KI, weil die natürlich auch nicht immer die Wahrheit sagt. Aber das hilft schon. Und auch, ich lasse jede PVP-Beschwerde, jeden Antrag los über die KI drüber rennen und frage, hast du nur irgendein Argument? Also ich arbeite wirklich auch damit und das unterstützt mich und das nimmt mir ganz viel, bringt mir viele Zeitressourcen, weil ich brauche nicht mehr Korrekturlesen. Ja? Die schreibt man dann auch, willst du es ein bisschen schärfer, willst du es diplomatischer, bla bla bla. Die Vorarbeit muss man leisten, den Feinschliff leistet man die KI. Und ich habe solche vielen Spezialfragen gehabt, die manchmal nicht richtig beantwortet sind, aber dann frage ich bei Perplexity nach oder bei Google noch einmal nach. Check, recheck.
Die junge Kollegin ist verzweifelt, weil alle anderen im Dienststellenausschuss plötzlich zurückgetreten sind. Und nur sie als Einzige wurde über nichts informiert. Jetzt steht sie alleine da, niemand spricht mit ihr, sie weiß nicht mehr weiter. Sie befürchtet bereits, dass sie daran schuld sein könnte, dass sie vielleicht als Einzige falsch liegt mit dem, was sie getan hat, weil sie halt alles anders machen wollte, offener, besser, gerechter. Und sie zweifelt sehr an sich selbst.
Das ist Täter-Opfer-Umkehr. Sie versuchen dir jetzt das Gefühl zu geben, dass du schuld bist, dass sie zurückgetreten sind. Und das haben sie in einem gewissen Teil auch geschafft und erreicht. Und das ist für mich eine typische Täter-Opfer-Umkehr, die ich in meinem beruflichen Kontext ständig erlebe. Und die Leute können zwar dumm sein, aber bauernschlau, das darf man nicht vergessen. Und dann gibt's auch noch einen ganz wichtigen Spruch, der mir sehr viel hilft auch, wo zwei Sprüche eigentlich. Der eine ist, Schlachten kannst du verlieren, die Kriege musst du gewinnen. Ja? Das heißt, man kann viele Dinge verlieren, die unwichtig sind, aber das Große und Ganze muss man gewinnen. Das ist das eine. Schlachten kann man verlieren, das macht nichts. Die Kriege muss man gewinnen. Und das Zweite ist, was mir auch weiterhilft, diskutiere nie mit Idioten. Das geht zwar nicht, aber es macht im Kopf was. Diskutiere nie mit Idioten, weil sie zwingen dich auf ihr Niveau und dort gewinnen sie, weil sie die Erfahrung darin haben.
Ich muss euch nur dazu sagen, die Sandra kann oft ganz wütend und scharf sein und angefressen sein oder aggressiv sein. Ja. Und wenn es dann in eine Sitzung geht, ja, dann beruhigt sie sich während des Hingehens und kann dort diplomatisch sein, dass man es 5 Minuten vorher nicht geglaubt hätte.
Danke.
Das wollte ich jetzt zu deiner Schlachtrhetorik sagen, ja? Weil man soll nicht die Schlachtrhetorik sozusagen dort verwenden, ja?
Genau, das nicht.
Du zum Beispiel absolut nicht, sondern du sprichst dann schon mit den Leuten in einem ganz normalen Tonfall und wo ich mir manchmal denke, ist das jetzt nur Lüge oder Wahrheit? Nein, es ist Diplomatie. Es ist Diplomatie. Es ist, ja, man muss dem anderen nicht spüren lassen, was man von ihm hält oder was man für negative Erfahrungen mit ihm hat. Wenn man gerade eine sachliche Diskussion schafft mit dem, dann redet man auch sachlich und dann kann man normal agieren. Sie waren ja dann phasenweise wieder kooperativ und die Situationen, die kann man genießen. Dann kann man sagen, okay, jetzt können wir arbeiten, ja. Nein, ich hab vorgestern beim Bundestag der BMAS den mittlerweile 88-jährigen Vorsitzenden erlebt, mit dem ich von 1989 bis, was ich, 2005, 2006 also wirklich nur Konflikte gehabt habe. Ja? Zweimal BVAB-Entscheidung, ja? Er hat nicht gewonnen, ja? Aber es ist nicht besser geworden oder nicht viel besser geworden. Ja? Es ist erst besser geworden, wie der weg war. Ja? Und jetzt sitzt er da als alter Mann und er kennt mich nicht einmal mehr, weil er halt einfach alt und krank ist. Ja? Und ich freue mich natürlich nicht drüber, ja? Sondern ja, ich bin gewachsen in den Auseinandersetzungen mit ihm, ja, und ich habe was dazugelernt und er hat mich dazu gebracht, dass ich mich rechtlich stark mache. Er war nämlich selber nicht rechtlich stark, sondern er hat immer einen zweiten von seiner Fraktion gehabt, der immer alles gewusst hat. Ja. Er war nur der Manager, ja, und hat sich immer groß aufgespielt. Ja. Aber er hat mich motiviert, dass ich eben rechtlich stark werde. Ja. Also eigentlich gehört einem Verdienst für das, zu was er mich motiviert hat. Ja. Und also man kann mit Idioten nicht zu diskutieren, ist richtig. Ja. Nur wenn der dein Chef ist sozusagen oder der Vorsitzende von dem Gremium ist, dann nutzt es nichts, wenn du den wie einen Idioten behandelst. Nicht? Dann musst du darauf hoffen, dass man wieder mal normal reden kann miteinander.
Na, und du musst auf deinem Niveau bleiben, weil wenn du dich auf dieses Idiotenniveau begibst, dann verlierst du es, weil das kannst du nicht. Das kennen nur Idioten und das sind wir halt einfach nicht. Ja. Darum funktioniert das nicht, darum muss man auf seinem Niveau bleiben. Ich bin wirklich auch durch die Hölle gegangen. Nicht nur jetzt da in der Gewerkschaftsarbeit, auch privat. Ja, aber das prägt die Persönlichkeit und macht die Persönlichkeit stärker. Und du wirst all along davon profitieren, auch wenn man es nicht in der Situation erkennt. Aber rückblickend betrachtet bin ich für, außer die aktuellen Schwierigkeiten, die ärgern mich natürlich genauso, aber für viele Schwierigkeiten, die ich vorher hatte, bin ich sehr dankbar, weil sie mich genau zu dem Menschen gemacht haben, der ich bin. Und drum zahlt sich das Kämpferisches auf unserem hohen Niveau sehr wohl aus.
So, du gehst jetzt wieder in deine Moderatorrolle. Du warst heute natürlich sagen. Du warst in einer schwierigen Situation, nicht? Weil du kannst den moderieren, wann du eigentlich die kompetente Person jetzt bist. Ja.
Nichts sagen und nichts tun verunsichert die anderen, das sage ich jetzt als Psychologin, mehr als wenn man reagiert oder agiert. Wir stehen das durch und wir halten unser Niveau. Und ich glaube, dieses Thema wird vielleicht immer wieder nochmal aufpoppen. Wir können sicher wieder mal drüber diskutieren, weil es ein ziemliches Endlos-Thema ist. Das Wichtigste ist wirklich Ruhe bewahren, nicht gleich reagieren, taktisch vorgehen, sachlich bleiben, nicht bashen und als Sieger hervorgehen und sich nicht unterkriegen lassen, weil wir wissen, wir können jederzeit zurücktreten. Aber man muss die Optionen nicht ausnutzen.
Ich sage euch jetzt nur den Spruch, denn ich bin ja Linienrichter im Frauenfußball, denn die Truppe von meiner Tochter immer vor jedem Spiel, stellen sie sich also zusammen, das kennt ihr vielleicht, ja, nehmen sich an den Schultern und beratschlagen sich nur unter Schluss, so ist immer, wir sind ein Team, wir halten zusammen. Ja. Und ich meine, letztlich wissen wir, die UG, die UGÖD, bis hinauf zur UG im ÖGB, wir halten zusammen. Wir können uns gegenseitig beraten, wir können die verschiedensten aus den verschiedensten Bereichen miteinander reden. Und ich meine, ich weiß, wenn ich irgendeine rechtliche Frage habe, dann rufe ich den Hannes Grünbichler an. Umgekehrt der Hannes Grünbichler als mein Nachfolger machen in manchen Situationen, manchen Funktionen. Ich glaube, mittlerweile ist es so, dass wir fast jeden Tag einmal kurz telefonieren und ich sage, ja, weißt du, das ist mir aufgefallen und sowas, was sagst du dazu? Oder umgekehrt oder eben, ja, die Sandra und ich tauschen uns öfter aus und eben auch mit den anderen Leuten und eben auch aus den anderen Bereichen. Und also gerade jetzt die Zusammenarbeit über die wie heißt es bei den Schwarzen immer, die Standesvertretung, ja, die immer nur einen eigenen Stand sehen, ja, wo man nicht das Gefühl hat, ja, es ist eine gemeinsame Gewerkschaft, geht mit 25 verschiedenen Bundesvertretungen, sondern jede kämpft für sich alleine, wie wir es haben. Ich glaube, das ist das, was uns schon unterscheidet. Wir sind ein Team. Bei uns hat man nicht den Eindruck, die Leute arbeiten da, damit es Leiter, damit es Schulqualitätsmanager oder Direktor oder was weiß ich was werden, ja, sondern weil sie sich für die Kollegen und Kolleginnen einsetzen wollen. Und wir bringen ja deswegen Anträge ein, weil wir das erreichen wollen, ja. Und wir sagen nicht, ja, wir wissen nicht, dass es jetzt kein Budget gibt und deswegen bringen wir keinen Antrag ein. Nein, weil wir können nicht sagen, es ist eh alles in Ordnung, wenn nicht alles in Ordnung ist und wenn es halt da und überall fällt, ja. Und also das sich auch verlassen können, ich habe das eben vorher immer aus dem Berufsschulbereich angesprochen, ja. Ich meine, natürlich werden wir die Situation wie im Vorarlberg, wo wir als Berufsschulfraktion mittlerweile so weit sind, dass die Schwarzen jetzt schon zum zweiten Mal bei der Wahl nicht mehr kandidiert haben und wir 4 von 4 Mandaten haben, weil kein anderer mehr kandidiert, ja, das werden wir natürlich in Wien und sowas nicht gleich haben, ja, aber wie gesagt, ich meine, die Vorarlberger haben sich 1979 das erste Mal kandidiert, haben jetzt in dem Fall bei den Gymnasiallehrern auch nicht gedacht, dass sie gar nicht so viele Jahre später dann die Mehrheit haben. Ja? Und dann haben die Schwarzen geglaubt, jetzt haben sie einmal gewonnen, das holen wir uns nächstes Jahr wieder zurück. Ja, nichts, seit 2004 haben die jede Wahl gewonnen. In der AHS, in der BHS, in der Berufsschule. Ja? und in der Pflichtschule haben halt die Roten die Mehrheit. Ja? Aber eigentlich auch nur, weil unsere Leute mit einer mit dann und nicht selber kandidieren. Aber natürlich, Vorarlberg ist in dem Fall eine Ausnahme. Aber es ist so, dass wir, man Ed, Gabi Gartner, ja, Wirtschaftsuniversität, mein Wirtschaftsbereich, ja, da denkt man, da müssen die Schwarzen die Mehrheit haben, was sonst, ja. Nein, die haben dort schon lange die Mehrheit, die Unabhängigen, ja. Also, es ist so, wenn man seine Arbeit macht, ja, sie nicht fertig machen lässt, wenn es Schwierigkeiten gibt, ja, dann geht's bergauf, ja. Für mich war eine schöne Szene, als beim zweiten Verfahren vor der Aufsichtsbehörde dann der Richter gesagt hat, jetzt machen wir Pause, jetzt redet ihr nur mal miteinander. Und wie dann der von den Schwarzen hergekommen ist, zu mir gesagt hat, Herr Kollege Fuchsbauer, hat mir die Hand gegeben und hat gesagt, okay, passt, ja. Und zumindest haben sie dann eine Ruhe gegeben, ja. Ich meine, natürlich ist es besser geworden, wie die Leute dann zurücktreten sind, in Pension gegangen sind und dann andere gekommen sind, ja. Aber es kann auch anders werden. Weil, ich meine, weiß nicht, Sandra, du weißt es ja mittlerweile, der Hannes Grünbichl in der BMS, es ist sowas von anders als das, was ich erlebt habe in den ersten Jahren, wo der Hannes Grünbichler zu einer europäischen Dingsgeschichte fährt, ja, als Stellvertreter, weil der Schwarze halt nicht kann oder nicht will oder sonst irgendwas, ja, und er fährt, ja. Das heißt, es ist das Vertrauen da, es kann auch wer von einer Fraktion das machen, ja. Oder auch in der Goethe, wo jetzt der Chef von der juristischen Abteilung kein Schwarzer ist, sondern ein Roter, weil der Eckhard Wien gesagt hat, der ist gut, warum sollte er das machen, ja. Also es gibt so Zeichen, dass es auch miteinander geht, ja. Und die Reden, die ich jetzt gehört habe bei den Bundestagen, wo ich mir gedacht habe, boah, das kommt da einer von uns gesagt haben, ja. So die ganze, ja. Weil man doch eigentlich weiß, ja, wenn der kleine Mann, der immer von dem redet, dass er für die kleinen Leute da ist, ja, wenn der Bundeskanzler war, dann schaut es nur mehr anders aus. Also ist gescheiter, wir halten jetzt einmal zusammen.
Ich danke für eure rege Teilnahme, für euer Vertrauen, diese spannenden Beiträge auch zu liefern. Und wenn alle mit einem guten Gefühl nach Hause gehen, dann haben wir ja schon ganz, ganz viel heute bewirkt. Schönen Abend. Danke, Gerrit. Danke Alexandra. Danke, Gabi. Danke, Andrea.
Danke, schönen Abend.
Ein UGÖT-Café zum Thema Umgang in Personalvertretungsgremien. Moderation Sandra Gaubmann. Eine Aufnahme des UGÖT-Cafés vom 30.04.2026.